Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Yo, yo, yo.
Die wir könnten eigentlich auch
wieder am Start.
Ja, hier sind. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie hieß nochmal immer hier diese TV-Formate mit Olli Geissen. Oder haben die doch auch immer so Rückblicke gemacht oder so?
Ach so,
die größten Hits eines Jahres.
Ja, und genau,
so.
Genau.
So müsst ihr uns, müsst ihr euch uns jetzt bildlich vorstellen.
Nee.
Gedanklich.
Ich bin eher so der Günther Jauch. Der Günther Jauch der Podcast-Szene.
Stimmt, du würdest auf jeden Fall die Leute dann immer bei Wer wird Millionär auf die falsche Fährte locken.
Ja.
Antwort.
Ja, das
Ah, denken Sie doch nochmal drüber nach.
Genau. Ja, da sehe ich mich auch. Ich habe übrigens was Krasses gemacht. Ich habe mir, du kannst bei einer Firma für Videospiele, kannst du dir deine eigenen Controller konfigurieren.
Mhm.
Und da ich ja so ein Controller-Kind bin, habe ich das gemacht und habe mir jetzt so einen eigenen Controller konfiguriert. Und das ist wie ein neues Leben.
Aber Xbox oder PS5?
Ja, ja. Also ich muss mich dran gewöhnen, weil ich ja eigentlich so ein PlayStation-Kind bin. Und ich den PlayStation-Controller auch ein Stück geiler eigentlich finde, glaube ich. Das spielt sich schon geil. Und was ich halt krass finde, ist, ich habe mir so einen Elite-Controller gemacht. Und da ist schon ein Ladegerät und Akkus und so drin. Das ist voll geil. Mhm. So voll mindblowing.
Aber hast du den jetzt nur, aber der ist auch jetzt optisch nach deinen Vorgaben oder nur
von genau. Ich habe den optisch nach meinen Vorgaben. Du kannst auf der Webseite, kannst du den halt so gestalten, wie du möchtest. Dann habe ich ihn so gemacht, wie ich so meinen Traumcontroller hätte.
Also hast du also ein Bild von Happy genommen?
Genau, und habe das abstrahiert in Farben und habe daraus dann einen Controller gemacht.
Okay.
Ja. So, wir sind jetzt schon im vierten Jahr nach meiner Geburt. 1975. ein Jahr nach deiner Geburt?
Nein, gar nicht.
Das ist das Jahr deiner Geburt.
Ja.
1975.
Mach mich nicht älter, als ich bin.
Stimmt, da wurdest du geboren.
Ja.
Das ist jetzt dein Jahr.
Also reden wir heute nur über mich.
Wir reden quasi nur über dich. Und weil sie dich gesehen haben, haben sie auch direkt gesagt so, okay, der ist jetzt auf der Welt. Wie geil ist das denn? Wir senken direkt mal die Volljährigkeit von 21 auf 18.
So, in weiser Voraussicht, weil da haben sie schon gesehen.
Du bist richtig vernünftig. Und da können wir mal von 21 auf 18. Ja. Also tatsächlich das erste Ereignis, was es in 1975 zu besprechen gibt. Die Volljährigkeit wurde von 21 auf 18 gesenkt. Schon mal über Nacht volljährig geworden, obwohl es eigentlich noch 2 Jahre gedauert hätte. Genauso ging es allen, die zwischen 1954 und 1956 geboren waren. Denn am 1. Januar 1975 wurde gesetzlich das Volljährigkeitsalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt. Finde ich nicht gut. Also nee, ich finde halt tatsächlich 21 finde ich als Volljährigkeitsalter echt cooler.
Mhm.
Also gerade wenn ich mir gerade in Anbetracht dessen, wie ich mit 18 war. Also ich hätte mir niemals die Volljährigkeit gegeben. Oder man macht das mit so einem Test. Muss so einen Volljährigkeitstest machen. Das wäre auch geil.
Wie Fahrtest für Senioren.
Ja, genau. So ein Volljährigkeitstest. Ich finde sowieso, wir sollten mehr Tests machen. Also, finde ich wirklich. Hundeführerschein finde ich richtig geil. Bin ich ein absoluter Freund davon. Kinderführerschein, ob du in der Lage bist oder ob dir erlaubt wird, dass du Kinder großziehen kannst und so. Finde ich richtig gut.
Mhm. Ja, also, ja, finde ich auch nicht schlecht. Volljährigkeit, es hat ja Vor- und Nachteile. Also, was ist der Vorteil, volljährig zu sein? Man kann selber einen Handyvertrag machen.
Und du kannst Knast gehen.
Genau, ja, das ist der Nachteil. Also nee,
ist ein Vorteil. Wenn du Bock auf Knast hast, kannst du mit Knast gehen. Nicht nur Jugendheim, sondern Knast.
Wenn du einfach keinen Bock hast, eine eigene Wohnung zu bezahlen.
Genau.
Ja, aber dann könntest du auch zur Bundeswehr gehen. Ja, aber gut, da muss man arbeiten.
Das glaube ich.
Naja, aber ja, also jetzt nochmal, also ne, es gibt ja Privilegien, die du dann hast, wenn du volljährig bist. Sowas wie selber Verträge machen oder ja, eigentlich nur das, oder? Also du kannst halt für alles selber Verträge.
Kannst Alkohol saufen, Zigaretten rauchen.
Ja, was jetzt nicht unbedingt Vorteil ist. Also jetzt
kannst Kredite
aufnehmen. Also aus individueller Sicht, was?
Kannst Kredite aufnehmen.
Ja, was unter Verträge fällt.
Oh, entschuldige bitte.
Ja, ich meine nur, ich versuche jetzt so zu, also was sind eigentlich die Vorteile daran, volljährig zu sein?
Autofahren?
Also, Ja, wobei das könnte man ja wiederum anders regeln. Also in Amerika ist ja auch, glaube ich, in den meisten Staaten gilt 21 auf Volljährigkeit, aber Autofahren kannst du ja schon viel früher. Das könnte stimmt. Man ja schon, weil das fände ich jetzt wiederum tatsächlich ein bisschen zu lange, damit bis 21 zu warten. Weil gerade Leute, die so ein bisschen auf dem Land wohnen und so, also ne, wenn da, ich meine, da fährt dann zweimal am Tag ein Bus, da musst du schon irgendwie mit dem Auto unterwegs sein können.
Definitiv. Also, ja, heiraten.
Ja.
Also
auch besser
man kann um 21 einige Sachen, erst. Man kann einige Sachen früher machen, aber mit Erlaubnis der Eltern.
Ja, also ich weiß nicht, es ist ja so eine komische Entwicklung. Also die Kinder müssen ja mit allem immer früher fertig sein. Also einige Bundesländer haben das ja wieder zurückgedreht, aber es ist ja jetzt auch nur noch irgendwie 12 Jahre Abitur. So, dann hast du irgendwie deine 3 Jahre Bachelor-Studiengang oder dann hockst du da auf einmal mit 22 und bist fertig mit dem ganzen Bums. Also 22 wahrscheinlich die wenigsten, aber vielleicht 23, 24 und dann, also mit 24, 25 habe ich überhaupt erstmal angefangen, überhaupt so entfernt an reguläre Arbeit zu denken. Naja, okay, bisschen früher vielleicht schon, aber ich meine nur, es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, also ich würde es nicht schlecht finden, wenn man als junger Mensch mehr Zeit hat, so auf sein Leben klarzukommen und da würde ja dann eine spätere Volljährigkeit eigentlich dafür sprechen.
Ja, weil ich finde, diese Anpassung der Volljährigkeit hat eine Schwachstelle, weil am Ende des Tages ist ja die Entwicklung schuld daran, also wie du dich entwickelst, schuld daran, in welchem, sagen wir mal, in welcher Reife du dich befindest, in welcher Reifephase du dich befindest. So, und ich finde zum Beispiel, dass so ein generelles Ding sollte eher höher angesetzt werden, damit man möglichst viele hat, die dann auch tatsächlich in dem Bereich passen. Also weißt du, wie ich meine? Also es gibt ja ganz viele 18-Jährige, denen will ich nicht mal, weiß ich nicht, einen Haustürschlüssel anvertrauen, weil ich denke, okay, die verkacken es total. Ja. Und da wäre mir eigentlich recht, je länger das hinausgezögert wird, umso größer die Schnittmenge der halbwegs intelligenten und reifen Menschen.
Ja. Mhm. Ja, da ist was dran, würde ich sagen. Gut, aber ich sehe jetzt keine große also ich glaube, man würde keine Mehrheit im Bundestag finden jetzt, um das wieder zurückzudrehen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Von daher ist es jetzt auch eher eine theoretische Option.
Das stimmt. Wir setzen das eigentlich einfach auf 35. Kann nicht schief gehen.
Wir nehmen es auf Wiedervorlage.
Ja, wenn die neue Regierung jetzt in einem Monat gewählt wird, hoffentlich, dann werden wir es nochmal versuchen.
Wenn Felix Lobrecht erstmal Kanzler wird, dann...
Will der Kanzler werden?
Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber also, es gibt diesen einen Hotel Matze Podcast ja mit ihm, wo sie auch so ein bisschen über so politische Themen sprechen. Und also der macht sich, glaube ich, schon sehr viel Gedanken so über gesellschaftliche Probleme und wie man die angehen könnte.
Ja.
Aber nee, also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie offiziell announced hat, dass er da irgendwelche Ambitionen hätte.
Bushido wollte mal Bundeskanzler werden.
Ja.
Und da hatten ja ganz viele Angst, dass wenn der das ernst meint, dass der tatsächlich eine Chance, also zumindest eine Chance gehabt hätte, ein bisschen was durcheinander zu bringen, einfach aufgrund seiner Fans.
Ja, ist aber, glaube ich, schwierig, Bundeskanzler von Deutschland zu sein, wenn man in Dubai lebt.
Gut, das war vor Dubai. Und ich glaube,
wenn er nach Berlin zurückkommt, dann wird er erstmal von den Abu-Chakas aufgenommen.
Nee, der war ja gerade in Berlin.
Ja, ja, der ist ja immer mal, also der hat ja auch eine Tour gespielt und alles, ne? Also das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ja, keine Ahnung. Gut, ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, als Bundeskanzler, wo bist du besser geschützt?
Als in Berlin.
Naja, nein, also oh, auch als Bund, also fährst du mit einem gepanzerten Auto durch die Gegend und so weiter, ja, da kann halt Arafat Abu-Chaka sonst was machen.
Ich glaube, das sollst du nicht so oft sagen. Ich glaube, wir kriegen sonst echt Probleme.
Warum? Nein, ich glaube schon, dass das Sympathielevel zwischen den beiden jetzt nicht so super ist.
Ja alles gestanden. Aber
das kann man ja wohl schon sagen, oder nicht?
Das stimmt, das kann man sagen. So, Habe ich nie gehabt, aber ich habe es schon mal gehört. Sony veröffentlicht den ersten Betamax-Videorekorder. 1975 brachte Sony den Betamax-Videorekorder auf den Markt. Eine der ersten Videotechnologien für zu Hause. Obwohl das Format schließlich dem VHS-Format unterlag, veränderte es den Konsum von Filmen und Serien. In Deutschland wurde Betamax erst 1978 eingeführt und blieb bis 1986 am Leben, bis VHS endgültig dominierte und außer Sony keinerlei Unternehmen mehr Betamax-Abspielgeräten anboten. Und Sony wollte für sein letztes Player-Modell auch einfach über 2.100 Euro haben. Okay.
Ja, Sony ist über die Jahre mit so ein paar geilen Sachen um die Ecke gekommen, die sich letztendlich nie so richtig durchgesetzt haben.
Das stimmt.
Also eine meiner Lieblings-Sony-Erfindungen, also bei, ich müsste jetzt bei Wikipedia nachgucken, ob die es wirklich erfunden haben, aber es sind die einzigen, die ich kenne, die solche Geräte gebaut haben, war Minidisc.
Nee, gab es, glaube ich, auch von anderen.
Ja, also klar, es gab wahrscheinlich auch dann irgendwie andere, die das gebaut haben, oder es gab andere, die dann auch diese Minidiscs gemacht haben, aber ich glaube schon, dass Sony sich das überlegt hat. Und das fand ich zum Beispiel mega geil, weil das war so ein kleiner, also es war für mich zum Beispiel in der Zeit, wo ich aufgelegt habe, konnte man damit immer super easy seine so diese DJ-Set so mitschneiden. Weil du hast einfach das Ding eingestöpselt und konntest das dann in super hoher Qualität einfach aufnehmen.
Okay.
Und es gab auch mal als, also quasi so eine Art iPod-Konkurrenten
von
Sony. Hat sich auch nie, hatte ich damals, hat sich auch nie durchgesetzt. Fand ich aber eigentlich auch geiler als den iPod. So von den Funktionen her, der war kleiner. Ich fand das Menü irgendwie und alles cooler, sah irgendwie ein bisschen stylischer aus. Aber ja, haben sich leider nicht so richtig durchgesetzt, diese Sachen.
Ja, ach, das gab so einiges. Ich fand auch Zoom, fand ich auch geil, das Ding von Microsoft.
Ja.
Das hat sich leider auch nicht durchgesetzt.
Naja, und nee, stimmt. Und natürlich, ja, aber was ich meine, von Microsoft haben sich wirklich sehr, sehr wenige Sachen nur durchgesetzt, außer Windows und
Xbox.
Office.
Und ja. Xbox.
Ja, aber Xbox, ja, kann man jetzt auch drüber streiten.
Xbox ist die am meisten, ich habe sehr viel für Microsoft gearbeitet, Xbox ist die am meisten unterschätzte Konsole, weil was bei jeder Konsole bisher war, also bei jeder Xbox-Konsole war, am Anfang hat sie voll abgekackt gegen die PlayStation, also immer gegen die quasi release-mäßige PlayStation. Und ab der Mitte des Lebenszyklus ist sie immer stärker geworden, sodass sie PlayStation immer überholt haben. Das war bisher bei fast jeder Konsole so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt jahrelang PlayStation gespielt habe, ich habe neulich mal wieder eine Xbox angemacht. Es ist schon geiler. Also ist schon cooler und vor allen Dingen durch den ich will jetzt keine Werbung für Xbox machen, aber durch den Game Pass ist es auch mittlerweile aus meiner Sicht die bessere Variante. Weil du kannst ja beim Game Pass kannst du alle Spiele sowohl auf PC als auch auf Konsole spielen. Das ist schon cool. Und du hast halt ganz viele, die es for free gibt, wenn du im Game Pass drin bist.
Ja, also das muss man auf jeden Fall sagen. Mittlerweile hat Microsoft da mit dem Game Pass und diesem Crossover zwischen PC und Konsole auf jeden Fall das deutlich bessere Konzept.
Ja, und vor allem, wenn du mal guckst, was jetzt im Game Pass drin ist, ist das ja schon krass. Also da ist Call of Duty drin, sind schon richtig gute Sachen drin.
Ja, und auch der ganze Backkatalog und auch halt, das ist halt das Geile, so Spiele, die du vielleicht schon Bock hast mal zu zocken, aber die du dir jetzt nicht unbedingt immer kaufen würdest. Also sowas wie Horizon zum Beispiel oder diese Rennspiele, weißt du, so da hätte, also das sind so Sachen, wo ich immer mal wieder überlege, wo ich denke, ey, eigentlich hätte ich Bock, sowas ab und zu mal zu spielen, aber irgendwie kaufen, weiß nicht. Aber wenn es da mit drin ist, ist natürlich cool.
Ja, finde ich auch gut.
Aber auch da wieder, also nochmal zurück zu der gescheiterten Technologie, auch sowas wie hier Microsoft Kinect und so, ja. Ne, auch so Sachen, eigentlich geiles Konzept und so weiter, aber hat sich halt nie durchgesetzt, weil, ja, weiß ich auch nicht, glaube ich dann am Ende echt schwer, so eine neue Technologie unter die Leute zu bringen.
Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass sie es immer nur halbherzig versucht haben. Also theoretisch hätten sie ja, also von der Kohle her, Microsoft war, glaube ich, mal eines der reichsten Unternehmen der Welt.
Also, ist es immer noch.
Oder ist es immer noch. Und was sie aber, also sie hätten ja den Markt überschwemmen können, indem sie einfach gesagt hätten, okay, die Konsole kostet 150 Euro und hätten das Ganze subventioniert, dann hätten sie, also so hätte ich es gemacht, 150 Euro, Rest wäre subventioniert worden und dann hätten sie nur noch mit den Lizenzen für die Spiele und mit den Spielen Kohle verdient und mit den zusätzlichen. Hätten sie innerhalb von kürzester Zeit, hätten sie die absolute Markthoheit gehabt, ja, dann wäre der Drops gelutscht gewesen.
Ja, sie hätten auf jeden Fall mehr Kohle draufschmeißen müssen. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass der Preis der Hardware das größte Problem ist. Aber der Preis der Hardware in Kombination mit den fehlenden Inhalten.
Also, die Exklusivtitel fehlten halt, ne?
Ja, also es ist nie jemand, naja, gar nicht nur exklusiv, sondern es gab ja nie, außer so diese lustigen Partyspielchen, weißt du, gab es nie eine richtig geile Anwendung, die dieses Connect Feature cool ausgenutzt hat, sodass du gesagt hast, Alter, das ist ja jetzt mal völlig neues Spielerlebnis. Und genau das gleiche Problem hat ja zum Beispiel auch Apple mit der Vision Pro. Das ist ein geiles Gerät. Ich glaube, darüber muss man sich jetzt nicht streiten. Aber ich habe jetzt gerade vor 3 Wochen oder sowas gelesen, dass sie wohl überlegen, die Produktion einzustellen, weil halt für den Preis das Ding keiner kauft, weil es gibt keine geilen Anwendungen dafür. Wofür willst du das Ding benutzen?
Ja.
Weißt du, es gibt die Inhalte gar nicht. Und das ist auch das Ding bei Kinect gewesen. Klar, das hätte man jetzt auch sagen können, naja, hätte Microsoft halt nochmal 2 Milliarden nehmen müssen und, weiß ich nicht, entweder dann selber 2 geile Titel entwickeln müssen oder irgendeinem Entwickler die Kohle geben müssen und sagen, hier, bau mir das geilste Kinect-Spiel der Welt. Haben sie halt nicht gemacht, aber deswegen...
Ich glaube, ja. Sie hätten es viel mehr auf Sport auslegen müssen. Also es gab zwar Kinect Sports und so, aber ich meine...
Ja, und Wii Sports, ne? Das war ja...
Ja, also, ja genau, so und... Also ich glaube, sie hätten es viel mehr auf Sport auslegen müssen, noch genauer machen müssen, so dass du halt wirklich, keine Ahnung, Golf, Tennis, aber so geil gemacht, dass du halt zum Beispiel dadurch auch besser golfen lernst, weil der halt genau trackt, ob du den richtigen Schlag machst, ob du richtig stehst und sowas alles. Und ich glaube, sie haben einfach gedacht, okay, wir bringen jetzt was auf den Markt, ist ganz cool, ist ein bisschen, greift ein bisschen Nintendo an, wird schon laufen. Nee, hat's nicht gelaufen. Genauso wie der Zoom nicht gelaufen ist.
Ja.
Naja. Aber wollen wir nicht abschweifen. Was ist 1975 noch passiert? Das Glücksrad geht an den Start. Am 6. Januar 1975 wurde in den USA zum ersten Mal am Glücksrad gedreht. Der Legende nach entstand das gesamte Showkonzept auf einer sehr, sehr, sehr langen Autofahrt mit Kindern, die auf dem Rücksitz Geigenmännchen gespielt haben, während Trends inzwischen innerhalb von wenigen Wochen oder Jahren in Deutschland landen, hat es damals bis zum Herbst 1988 gedauert, bis auch endlich deutsche Teilnehmende am Rad drehen durften und nebenbei auch noch die Karriere von Sonja Kraus startete, die von 1998 bis 2002 als meist schweigsame, aber immer lächelnde Assistentin die erdrehten Buchstaben umdrehen durfte. Glücksrad ja. Fand ich cool.
Ja, also, ja, ich weiß auch nicht. Bis heute finde ich so ein weirdes Konzept. Also es war doch so, dass die, also du hast gedreht und derjenige, der das am Ende gelöst hat, hat dann irgendwie so ein Batzen Zeug einfach gefunden. Genau. Oder waren das nicht so
Küchenmaschinen? Nee. Haben die nicht Geld erspielt und dann durften und dann sie sich dafür kaufen aus ja, so einer riesigen Palette von Sachen?
Genau, die alle wahrscheinlich, also wo der Sender von allen Herstellern dieser umsonst Dinger nochmal Kohle,
hat, genau, ja.
Oder Kohle genommen hat, um zu sagen, ey, hier, ihr kriegt hier 10 Sekunden Fernsehwerbung, das kostet jetzt so und so viel. Ja, also ich habe das auch, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe das primär, meine Eltern haben sowas nicht geguckt, aber wenn ich bei meiner Oma in den Ferien war oder sowas, da.
Ich fand das cool, weil man mitraten konnte.
Ja.
Ich kaufe ein E und möchte lösen.
Ja, wo du dann aber zu Hause immer schon so in die Armlehne vom Sessel gebissen hast, ey,
weil ja, wenn
du schon so wusstest.
Es fehlt nur noch ein Buchstabe und dann so.
Ich glaube, der Trigger für die meisten Leute dazu zu gucken war tatsächlich, sich darüber Gedanken zu machen, was sie dann mit dem Geld gekauft hätten von dem Zeug, weißt du?
Ja.
Also weil da, das war glaube ich dann das meiste Gesprächsthema, so nach dem Motto, wieso nimmt der Idiot jetzt die Küchenmaschine, ich hätte doch lieber hier die Kreissäge oder was weiß ich was. Also gab es ja auch Autos und alles, je nachdem wie viel Kohle man gewonnen hat.
Ja. Aber ich fand das cool, ich habe das gerne geguckt.
Ja.
Ich fand das schön. So, ja, und also. Dann am 4. April 1975 gründen zwei Menschen ein Unternehmen, ohne dass wir niemals Minesweeper oder Solitär gespielt hätten. Na gut, auch nie Windows benutzt hätten oder Excel und vielleicht wäre unser Leben dadurch besser geworden oder auch viel schlechter. Wir werden es nie erfahren, aber wir verdanken Bill Gates und Paul Allen nicht nur jede Menge Bluescreens, sondern auch Microsoft. Microsoft wurde gegründet.
Ja.
Du bist genauso alt wie Microsoft. Ich hätte dir Microsoft eine Aktie geschenkt zur Geburt. Wir sollten Millionär.
Ja, ich wollte gerade sagen, ey, das wäre geil. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist also bis auf ein, zwei andere Ausnahmen das einzige Unternehmen, von dem ich Aktien besitze.
Krass.
Was aktuell natürlich auch nicht schlecht ist, weil bei denen läuft's ja.
Stimmt.
Aber ja, also hätte ich die gleichen Aktien damals schon gehabt und würde die bis heute besitzen, dann würde ich den Podcast hier wahrscheinlich von Jamaika aus aufnehmen oder
warum Jamaika? Malediven
oder weiß nicht woher. Oder Dubai Jamaika. Vielleicht. Dubai könnte auch sein.
Was? Du wärst so ein Dubai-Typ, glaube ich.
Nee, ich bin mittlerweile auch ein bisschen davon ab, da Urlaub zu machen. Irgendwie weiß ich auch nicht. Eine Zeit lang fand ich
das. Ich will einmal dahin. Ich war noch nie da. Ja. Ich will einmal dahin. Ich will das einmal sehen. Dieses überdimensionierte alles würde ich schon ganz gerne sehen.
Ja, aber ey, Microsoft, ich meine, ich kann diese Vorurteile, die viele hier haben, also jetzt hier auch Stichwort Bluescreens und so weiter, kann ich ja überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe sehr, sehr wenig Probleme in meinem ganzen Leben nur
mit. In der Regel sind das auch Anwenderfehler.
Ja, ist so.
Ja.
Ist so. Und also ja, keine Ahnung. Mag sein, dass Apple da, also Apple hat sicherlich an manchen Stellen immer noch Vorteile, weil sie halt einfach Hardware und Software aus einer Hand machen und man schon glaube, dass du das dann besser aufeinander abstimmen kannst und so weiter und ein paar Sachen wahrscheinlich einfach ein bisschen besser funktionieren oder effizienter funktionieren im Hintergrund. Aber für den Otto-Normal-Anwender, glaube ich, ist das ehrlich gesagt kein Riesenunterschied.
Und nee, und vor allem ist es ja auch so, man darf halt auch, finde ich, nicht vergessen, Apple, also ich finde diesen Vergleich halt schwierig, ne? Weil Apple hat 10 Geräte, sagen wir mal, 10 Konfigurationen, vielleicht 20. Und PC gibt es, glaube ich, 50.000 verschiedene Konfigurationen.
Ja.
Und dafür finde ich dann halt schon, dass es recht gut funktioniert.
Würde ich auch sagen.
Ja, gut gemacht.
Und es hat sich halt auch wirklich sehr gut weiterentwickelt, finde ich. Also heutzutage irgendwie in Windows 11, auch so mit den Funktionen, die es hat und wie die Oberfläche aussieht und so. Ja, keine Ahnung.
Ich habe nichts zu meckern an Microsoft. Ich habe Bill Gates einmal die Hand geben dürfen, das war schön.
Wow.
In Las Vegas auf der CES.
Okay.
Waren wir zufällig im selben Restaurant wie Bill Gates mit Leuten von Microsoft. Das war sehr gut. Und durften ihm kurz Hallo sagen.
Ja.
Hallo. Hallo, Bill. Billy Boy.
Gut, er hat dann später natürlich irgendwie Corona in die Welt gebracht, aber das blenden wir aus.
Ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, Bill Gates ist einer der wohltätigsten Menschen der Welt.
Ja, ja.
Also der gibt über die Hälfte seines Vermögens gibt er für wohltätige Zwecke aus.
Ja, also falls das jetzt nicht, das war natürlich eben ein Scherz, aber Verschwörungstheorie-mäßig ist das ja gerade, was ihn verdächtig macht, ne? Weil damit finanziert er dann ja angeblich, keine Ahnung, Chemtrails oder irgendwas.
Ja, die macht er selber, sitzt immer im Flugzeug. Ja,
die rührt er selber an zu Hause in seiner Garage, ja. In seiner 500 Quadratmeter Garage.
Also naja. Ich finde den Typ krass, also ich finde ihn wirklich krass, wobei all diese Tech-Leute finde ich irgendwie krass, so weil es ja keine Menschen sind, von denen du das oberflächlich gesehen erwartest.
Ja.
Wenn du Bill Gates früher gesehen hättest, hättest du gedacht so, oh ey, dass der sich die Schuhe zubinden kann, ist schon echt ein Wunder. Und dann ist das aber so eine Kopfmaschine, das ist schon krass.
Ja, und auch wenn du so frühe Videos von Jeff Bezos siehst zum Beispiel, da wirkt er ja auch eher wie so ein verhuschter Buchhalter oder so. Ja, ne? Und nicht wie der Typ, der jetzt gerade dabei ist, irgendwie das dickste E-Commerce-Unternehmen der Welt zu erfinden.
Ja.
Und wer bei Microsoft richtig krass war, ist Steve Ballmer.
Der ist richtig geil. Ich liebe den so. Der ist so, ich durfte auch da wieder eine Veranstaltung mitmachen, wo er dabei war. Der Typ ist einfach geil.
Aber man muss sagen, das muss man ihm wirklich vorwerfen. Also ich meine, nicht dass man es besser gewusst hätte, aber er hat wirklich schon ein bisschen diese diese Mobile und generell diese ganze Devices-Strategie von Microsoft, die hat er schon ein bisschen verkackt. Also die hätten einfach viel früher, so wie sie es ja heute machen, im Grunde genommen ähnlich wie Apple, halt auch zum Beispiel eigene Laptops herzustellen. Ne? Diese Surface-Dinger, die sind ja schon auch geil. Und damit haben die halt viel zu spät angefangen.
Ja, aber ich glaube, das Grundproblem dabei ist, dass wenn du alles machen kannst, also und nicht wirklich gezwungen bist, erfolgreich zu sein, dann probierst du Dinge aus oder machst Dinge, die vielleicht für den normalen Menschen nicht nachvollziehbar sind. Ne? Weil Microsoft hatte ja schon vor, weiß ich nicht, ich glaube 15 Jahren, 20 Jahren, hatten die ja schon Smartphones. Also die Windows-Phones waren ja Smartphones. Und dann, die hatten eins der besten Smartphones ever. Das war ein 7 Zoll Phablet. Das war richtig geil. Und dann haben sie es eingestellt. So, jetzt haben sie wieder ein Smartphone rausgebracht. Vor 5 Jahren, glaube ich. Was auch interessant war, weil die haben ein Foldable-Handy gemacht und haben aber die, also alle anderen machen ja den großen Bildschirm zusammenhängend und die haben die getrennt gemacht. Das heißt, du hast halt wie ein Triple-Laptop. Also du hattest vorne ein Screen und in der Mitte hattest du 2 Screens. Das haben sie jetzt auch wieder eingestellt. Also es ist so, ich glaube, deren Problem ist, dass sie alles machen konnten. So, weil, also da manchmal stecken da so dümmliche Gedanken hinter, finde ich zumindest. Und das ist sehr anmaßend, aber es ist so. Also nehmen wir mal Zoom. Ein Player rauszubringen, der nicht quasi das Backup von der Plattenindustrie hat, mit einem eigenen Dateiformat, darauf musst du erstmal kommen. Also es ist so. Weißt du, hätten sie einfach einen MP3-Player rausgebracht, der genauso wie der Apple, wie der iPod funktioniert hätte, nur halt mit MP3, dann wäre das Ding durch die Decke gegangen.
Ja, kann sein. Naja, da haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, wir sind ja riesengroß, also das wird uns schon automatisch passieren, wenn wir hier so einen neuen Standard.
Ja,
jetzt, hat, aber, da haben sie
aber nicht.
Nee,
hat, sorry,
hat nicht. Naja, gut.
Aber trotzdem haben die geile Sachen gemacht. Also ich mag auch die Apple, die Microsoft Laptops finde ich auch sehr gut. Die sind qualitativ halt echt krass und gut. Ich mochte früher die Handys sehr gerne. Es war schon cool, Windows Phone.
Ja, haben sie also ich habe ja auch so einen Surface Laptop, der ist jetzt knapp 5 Jahre alt, der funktioniert genauso gut wie am ersten Tag, außer dass ich halt einen Riss ins Display gemacht habe, aber
wieder gegengeschlagen hast, weil du die Call of Duty Runde verloren hast.
Nee, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber
ja, ich mag auch die Tablets von denen. Also die Surface Tablets, die sind auch cool, aber nein.
Ja, genug
Microsoft
Lobhudelei.
Oh, was Hamburger. Vermutlich eher für die hier anwesenden Hamburgerinnen interessant und relevant, aber am 10. Januar 1975 wurde der Hamburger Autobahn-Elbtunnel eröffnet. Rund 600.000 Menschen kamen zu der feierlichen Eröffnung durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, was wohl auch an dem parallel stattfindenden Volksfest gelegen haben könnte. Bei einer Gesamtlänge von 3.325 Meter liegen 1.065 Meter unter dem Flussbett, während weitere 2.800 Meter geschlossene Tunnelstrecke sind. Und während seiner Ausbildung zum Betonbauer wurde auch ein späterer Schauspieler und Komiker namens Mike Krüger beim Bau der ersten 3 Tunnelröhren eingesetzt. Und Wikipedia hat noch folgenden Funfact am Start. Im April 1989 wurden über den südlichen Tunneleinfahrten Panzersperren eingebaut, die aus Beton gegossen sogenannten Fallkörper wären im Verteidigungsfall aus ihrer Halterung gesprengt worden und mit 107 Tonnen Gewicht von der Fahrbahn kaum zu beseitigen gewesen. Sie wurden im Jahre 2000 im Zuge der Arbeiten an der 4. Röhre entfernt.
Naja, okay, gut, ja, die brauchen wir hoffentlich nicht mehr, diese Panzerdinger da. Ja gut, also jetzt, wo ich weiß, dass Mike Krüger da mitgearbeitet hat, fahre ich natürlich nie wieder da durch, ist ja klar. Also.
Warum? Mike Krüger ist voll cool.
2 Nasen tanken, super. Ja. Ja gut, Elbtunnel für jeden, der in Hamburg wohnt oder nach Hamburg muss, sehr häufig sehr viel Schmerz, weil gerne mal Stau. Irgendein Idiot mit dem LKW vergisst, also es gibt ja diese Höhenkontrolle, wo dann irgendwie so ein System versucht zu erkennen, wenn ein LKW da durchfährt, der potenziell zu hoch ist, dann wird das halt vorher registriert und dann alle Spuren dicht gemacht. Das passiert gerne mal. Und es wird gefühlt ständig gebaut. Also sowieso auf der nördlichen Seite ja seit Jahren, weil die das ganze, die ganze Autobahn hinter dem Tunnel ja mit so einem Deckel überziehen. Das allerdings, muss man sagen, ist ziemlich cool. Also das bringt halt der Stadt echt, ja, also du hast halt da, wo vorher diese riesen Autobahn einmal quer durch die Stadt durchgelaufen ist, sind ja ein paar Stellen, sind die ja schon fertig, hast du einfach jetzt sozusagen neue Fläche, weil die einfach so einen Deckel über die Autobahn rüber gemacht haben. Das ist schon cool.
Und was bauen die da? Wohnungen oder was?
Ja, teilweise Parks, Wohnungen, ja, halt einfach so Grünflächen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da überall da ist. Also wird wahrscheinlich verschiedene Pläne geben. Dauert auch noch alles ein bisschen. Also die haben sozusagen von weiter Norden angefangen und arbeiten sich jetzt immer weiter zum Tunnel selber vor. Ja, aber ja, für Hamburg natürlich irgendwie ein, ja, fast schon so ein Wahrzeichen eigentlich.
Ja, der alte Elbtunnel, den finde ich cool.
Ja.
Den finde ich wirklich cool. Da war ich auch einmal drin.
Ja, aber das kann man, also ist schon krass, ne, wenn man sich das, also weil da muss man ja, da fährst du ja rein mit dem Auto dann auf so eine Art Fahrstuhl oder was heißt eine Art, das ist ein Fahrstuhl und dann fährt man runter und dann fährst du halt durch und auf der anderen Seite mit dem Fahrstuhl wieder hoch und das natürlich, ja, dass das auf Dauer nicht gut gegangen wäre, so mit dem Autoverkehr und so weiter, ist klar, also. Aber schon, ich finde es auch immer wieder krass irgendwie, was so, dass die da, ich meine, der Fluss auch gerade an der Stelle ist ja nun echt nicht klein, dass die halt so einen kompletten Tunnel da unten durchbuddeln.
Ich frage mich immer, wie sowas geht, weil eigentlich,
ja, ich verstehe es. Also
wenn du da unten so einen Tunnel baust, müsste ja eigentlich von oben das Wasser runterlaufen.
Ja, das ist für mich auch ein Mysterium.
Ich verstehe das irgendwie nicht.
Aber ey, deswegen sind wir auch keine Bauingenieure oder so, sondern
kein Tunnelbauer.
Machen hier halt so Marketing-Mumpets.
Stimmt. So, Dungeon wird programmiert. Wann genau Dungeon rauskam, ist nicht klar belegt, weil die Angaben dazu widersprüchlich sind. Was aber klar ist, der Designer Don Dorgo war mit Dungeon die erste Software-Adaption von Dungeons & Dragons geschrieben und wie es sich für damalige Zeiten gehört, natürlich völlig ohne Lizenz oder sonstige Erlaubnis. Aber damit hatte Doug Lowe bereits Erfahrung, denn 1971 hatte er schon ein Star Trek-Spiel entwickelt. Aber weil Dungeon 36 KB Arbeitsspeicher brauchte, wurde Dungeon nicht so häufig gespielt, denn die meisten Großrechner an Schulen verfügen lediglich über 32 KB Arbeitsspeicher. Aber so ist es halt, wenn man ein Pionier sein will, dann kann man auf die Systemanforderungen keine Rücksicht nehmen.
Okay. Ist es dieses, ich glaube, davon habe ich auch schon mal in einer Folge erzählt, ist es dieses, was eigentlich nur so aus so Textzeichen besteht, weiß man das?
Ja, aber also so, der Weg wird aus Textzeichen sozusagen.
Ja, genau. Ja, das ist krass, das habe ich auch gespielt. Also, weil mein Vater hatte irgendwann, glaube ich, so ein 486er, so ein PC und darauf war das irgendwie und das habe ich gespielt, ja.
Sehr gut.
Ja, ich weiß jetzt, ich keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so einen nachhaltigen Impact hatte auf die Spieleindustrie hinterher. Ich meine, heute ist das natürlich irgendwie total lächerlich, einfach so ein Text, so aus Textzeichen so ein Spiel.
Ja, ich fand halt auch Text-Adventure fand ich auch scheiße.
Ja.
Dieses Lesen und dann Schreiben und dann hast du dich verschrieben und dann hat er nicht begriffen, was du ihm sagen willst. Boah, er hat mich richtig aggressiv gemacht.
Ja, ist ja auch bis heute nicht so mein Ding. Also Games, wo so eine ausschweifende Story eine Rolle spielt, bei der ich dann auch so folgen muss und wo es auch so auf Details ankommt, die du mitkriegen musst, verliere ich sehr schnell die Geduld.
Ja, so wie Dragon Age jetzt, ne?
Ja, richtig.
Aber es ist sehr gut geworden. Es ist sehr, sehr gut geworden, muss ich einfach mal sagen. Ich
hab aber auch
Lanze brechen für Dragon Age. Also, ich muss dazu sagen, das letzte Dragon Age, Dragon Age Inquisitions, ist eins meiner Lieblingsspiele. Das habe ich fünfmal durchgespielt. Fünfmal, ein Rollenspiel. Fünfmal durchgespielt, weil ich das so cool fand und weil es keine Alternative gab. Und dann habe ich dann das erste Mal das neue Dragon Age gespielt und es knüpft halt wirklich nahtlos an das alte Dragon Age und was ich liebe an diesem Spiel ist, du kannst Dialoge skippen.
Mhm.
Also das finde ich halt cool und dann kommst du halt, dann kriegst du halt, du musst halt dadurch, dass halt deine Beziehung sich auch zu den Leuten ändert, dadurch wie du was du sagst, kriegst du halt die relevante Frage, kriegst du ja nochmal gestellt und musst dann halt sozusagen antworten. Und ich liebe dieses Spiel. Es ist so gut. Kann ich jedem nur ans Herzen legen.
Na gut. Ja, mein Rechner ist ja gerade in der Reparatur. Ach so, haben wir gar nicht erwähnt, ne? Falls
irgendwas anders ist.
Soundunterschiede geben sollte, dann tut es mir leid, aber ich muss auf einem ziemlich alten Laptop aufnehmen, weil mein Rechner leider irgendwie einen kleinen Schaden hat.
Ja.
Aber gut, wenn der wieder da ist, dann werde ich so.
Ja, dann geht's ab. So. Industrial Light and Magic wird gegründet. Ohne Spezialeffekte keine Sci-Fi-Filme. Und ohne Sci-Fi-Filme kein Star Wars. Deshalb ist es aus heutiger Sicht nur logisch, dass George Lucas bereits 1975 seine Special-Effekt-Schmiede Industrial Light and Magic gründete. 2 Jahre bevor der Star Wars überhaupt erschien, aber Lucas wollte unbedingt visuelle Effekte in seinen Filmen verwenden, die man vorher noch nie in dieser Qualität und Quantität gesehen hatte. Und was macht man, wenn es was vorher nicht gegeben hat? Richtig, man macht es einfach selbst. Wobei Lucas aber auch nicht alles alleine machen kann, holte er sich Douglas Trumbull an Bord, der für die visuellen Effekte bei Lautlos im Weltraum und 2001 Odyssee im Weltraum bereits bekannt und respektiert war. Der Rest ist dann Popkulturgeschichte, denn inzwischen steckt ILM nicht nur in allem, was mit Star Wars zu tun hat, sondern auch zu dutzenden anderen Blockbustern wie Avengers, Transformers oder Mission Impossible die Effekte beigesteuert.
Ja,
ja, kann man nicht viel hinzufügen, der Georgie. Ob der sich ärgert, wenn er sieht, was quasi aus seinem Vermächtnis gemacht worden ist heutzutage?
Du meinst jetzt Star Wars oder?
Ja, genau, Star Wars.
Aber findest du es schlimm, was damit passiert jetzt unter Disney,
nicht,
meinst du?
Nicht oder? Generell schlimm, also nicht generell schlimm, aber einige Sachen sind schon unangenehm. Also ich bin ja wirklich ein Hardcore-Star Wars-Fan und liebe eigentlich alles, was mit Star Wars zu tun hat. Aber es gibt Dinge, da denke ich selbst ich so, oh nee, das hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Also ich finde auch krass, dass sie es halt schaffen, eine gute Serie, eine schlechte Serie, eine gute Serie, eine schlechte Serie rauszubringen.
Ja, mein Fantum reicht da nicht, um da irgendwie so viel Emotion zu entwickeln. War damals sicherlich ein guter Move, diese Firma zu gründen, weil, ja, wie man ja heutzutage sieht, hatten wir neulich ja auch schon, ne? Also es gibt ja viele Kinofilme, die im Grunde genommen ja komplett irgendwie vom Greenscreen entstehen. Also die meisten Filme bestehen ja so gesehen nur noch aus Special Effects.
Das stimmt.
Wobei es halt auch krass ist, wie kacke das die Sachen von damals aussehen, so aus heutiger Wahrnehmung. Was mich gerade aktuell richtig, richtig nervt, es gibt immer vor der Tagesschau so eine Werbung für das Buch von Dirk Rossmann.
Achso, ich dachte, das wäre der fünfte Oktopus. Kijimiya Pro, wenn du Durchfall hast.
Ah nee, der hat, also diese Werbung wäre mir lieber als die für das scheiß Buch von Dirk Rossmann, weil da geht's auch um so ein Katastrophenszenario und da haben sie so zum Beispiel in irgendeinem Meer taucht ein Riesen-Oktopus auf und es sieht wirklich aus wie Computeranimation von 1990 und dann sprengen sie irgendwie in Sydney die Oper in die Luft und auch das sieht aus, als hätte das irgendwie ein Dreijähriger mit Paint gemacht. Also es ist so schlecht. Naja, gut, fällt mir dabei jetzt. Ja. Bitte diesen Werbespot nicht mehr schalten.
Nee, ich finde, am schlimmsten finde ich wirklich diesen Kijimiya Pro, wenn du Durchfall hast oder was auch immer. Ich finde das so unangenehm.
Wo wir doch so häufig Durchfall haben.
Ja, weiß ich nicht, eigentlich. Aber den gibt es vor jeder Tagesschau.
Ja.
Es ist so nervig.
Naja, als wenn aber dann musst du jetzt mal.
Als wenn du sagst, okay, pass auf, jetzt wird's schlimm, bevor du Durchfall kriegst, Kijimiya Pro.
Naja, aber dann weißt du, ich meine, das ist ungefähr, glaube ich, der teuerste Werbeplatz, den es bei der ARD gibt, schätze ich, also einer der teuersten, denke ich mal.
Ja,
da weißt du, wie viel Tonnen Kijimiya-Zeugs die verkaufen, damit die sich das leisten können.
Ja, weil alle.
Also weiß man, wie viele Leute Durchfall haben ungefähr.
Ja, ich glaube, dass es halt so ein bisschen Psychotrick ist, weil du kriegst ja eher auf den Magen schlagende Sachen in den Nachrichten und dann denken alle so, oh, hätte ich jetzt mal Kijimiya Pro, dann wird's mir viel besser gehen beim Gucken der Tagesschau und dann kaufen das alle. Ich bin krass. Krasser Wild Guesser. So, vom 20. Juni 1975 ging 99,9997558% aller Menschen weltweit lieben gerne im Meer schwimmen. Nach dem 20. Juni 1975 waren es genau noch 0,0%. Niemals wieder hat ein Film so effektiv Urängste bei Menschen ausgelöst wie der Weiße Hai. Damit wurde auch gleichzeitig endgültig die Ära des in Hollywood produzierten Blockbuster-Kinos eingeläutet, das uns in den kommenden Jahren immer wieder begegnen wird. Für Regisseur Steven Spielberg war der Weiße Hai auch der endgültige Durchbruch und gilt noch heute als ein Musterbeispiel für effektiven Spannungsaufbau. Auch wenn die Angst vor Haien und der daraus resultierende Hass zu einem extrem schlechten Image für diese Tiere geführt haben, die eigentlich nie von sich aus angreifen, außer sie verwechseln versehentlich unvorsichtige Menschen mit einem ihrer Beutetiere.
Ja, also dieser Satz, die eigentlich nie angreifen, außer sie verwechseln dich. So, da würde ich schon sagen, okay, danke.
Ja, es ist so wie bei Hunden. Eigentlich macht der nichts. Und dann so
ja, genau.
Auf Kehle trainiert.
Ja, der will nur spielen.
Ja, genau.
Und dann zack, ist sein Arm ab oder so. Ja, also, keine Ahnung, ich habe den Film natürlich erst sehr viel später gesehen.
Ich habe den noch nie gesehen.
Du hast ihn noch nie gesehen? Nee. Alter, dann, also ziehen die rein, weil es ist wirklich ein krasser Film. Bis heute, finde ich. Was nur scheiße ist heute, und dieses Phänomen habe ich jetzt schon bei 2, 3 älteren Filmen gehabt, es muss irgendwie so sein, dass am irgendeinem Punkt sozusagen die Lizenzvereinbarung mit den Synchronsprechern ausgelaufen ist oder so. Und es gibt teilweise diese älteren Filme, zum Beispiel, wenn du den bei Prime Video reinziehst, glaube ich, sind das nicht mehr die original deutschen Synchronstimmen, sondern die haben dann irgendwann das neu synchronisiert und andere Stimmen genommen. Und das fuckt so ab. Okay. Also vielleicht, wenn man ihn noch nie gesehen hat, merkt man es vielleicht nicht so. Aber aber der Film an sich ist wirklich krass.
Ich habe Angst, dass ich den gucke und mich dann ärgere, dass ich die Zeit nie wieder zurückkriege im Leben.
Ja, garantiert nicht. Also
in meiner Wahrnehmung, in meiner Vorstellung kann der nur unangenehm sein, weil du halt siehst, dass der Hai gar kein echter Hai ist, sondern halt ein Typ, der mit einer Haiflosse im Wasser
ist. Also, nee, würde ich sagen nicht. Klar, es gibt 2, 3 Szenen, wo du natürlich siehst, dass das kein echter Hai ist. Aber zum Beispiel da, wo der so durchs Wasser schwimmt, also wo du es definitiv siehst, ist halt so relativ am Ende, wo der ja nochmal irgendwie einen auffrisst und so. Klar. Aber das ist, also bis heute finde ich, auf jeden Fall so was Spannung angeht, einer der krassesten.
Okay. Da will ich mir nochmal gönnen, ne?
Legendäres Filmposter auch.
So, dann haben wir als nächstes, Koppenrad und Wiese wird gegründet. Ohne den 1. Januar 1975 und ohne die beiden Vettern, Josef Wiese und Alois Koppenrad, hätten wir vielleicht alle nie die Benjamin-Blümchen-Torte gegessen. Aber für alle Liebhaber von tiefgekühlten Backwaren ist es der 1.1.1975, deshalb ein inoffizieller Tag, denn an diesem Tag wurde Konditorei Koppenrad und Wiese gegründet.
Crazy. Hätte ich nicht gewusst, dass die so alt sind.
Das Lustige ist ja, dass ich arbeite ja für den Urvater sozusagen, also für Koppenrad Feingebäck. Und was dem immer passiert ist, also es ist nicht der gleiche Laden, was dem immer passiert ist, ist halt, dass die Leute sagen, ach ja, stimmt, sie machen ja diese Kühltorten. Und das sind sie aber gar nicht, sondern das sind die machen so, ich nenne es liebevoll Oma-Kekse. Also die Kekse, die man früher bei seiner Oma gegessen hat, die machen die.
Ja.
Und und die haben sich dann aber irgendwann ist dann abtrünnig geworden und hat dann mit dem Konditor da diese Koppenrad und Wiese gegründet.
Ja, ja gut, aber es ist halt bei dem Namen ist es halt auch schwer, ne? Das ist so, als wenn du keine Ahnung, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Es ist so, als wenn du Rossmann heißen würdest und einen Schraubenladen hast. Weißt du, so dann würde auch jeder denken. Und ich meine, es ist ja sogar vom Produkt her relativ ähnlich bei denen. Also es geht ja in beiden Fällen um Gebäck.
Das stimmt.
Da finde ich, kann man jetzt da kann man niemandem wirklich einen Vorwurf machen, dass man das nie auseinanderhalten kann. Aber ja, ich muss sagen, ich bin kein regelmäßiger Konsument von so diesen Tiefkühltorten, Kuchen. Obwohl die qualitativ, glaube ich, echt ganz gut sind. Also
ich gar nicht. Also ich finde Tiefkühltorten nicht cool. Also nicht, oder was heißt für ihn nicht cool? Ich esse sie einfach nicht.
Das ist auch nicht so mein Produkt. Nee, allein schon, weil ich nie Platz in der Tiefkühltruhe habe.
Ja, ich habe nicht meine Tiefkühltruhe.
Ja. Das ist so ein Oma-Ding irgendwie. Da braucht man so einen Keller, wo nochmal eine extra Tiefkühltruhe drin steht.
Wo du denn überlegst, wenn du sie jetzt aufmachst, hoffentlich ist keine Leiche drin.
Ja, oder du machst sie auf und es ist noch, weiß ich nicht, ein halbes Schwein liegt da noch so drin.
Ja, genau. Wer kennt's
nicht? Für schlechte Zeiten irgendwie.
Genau. So. Niki Lauda gewinnt zum ersten Mal Formel 1. Am 7. September 1975 gewinnt Niki Lauda seinen ersten Formel 1 Weltmeistertitel von insgesamt 3 Weltmeistertiteln zwischen 1971 und 85, bevor er seine zweite Karriere als Airline-Besitzer startete, die er völlig unbescheiden natürlich nach sich selbst benannt hat. Aber hey, die Airline ist bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was? Aber hey, die Airline bei gute Zeiten, schlechte Zeiten hieß ja auch gern Air. Nach Serienbösewicht Joe Gerner. Okay. Ja, Niki Lauda. Yeah, yeah. Ich kenne Niki Lauda nur als Formel 1 Spezialist. Genau, als Spezialist. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich den noch fahren sehen habe.
Ja, ich kann mich auch nicht so richtig aktiv dran erinnern, aber ich habe halt schon früher mit meinem Vater zusammen immer Formel 1 geguckt, als noch so da ist halt Alain Prost noch gefahren und Ayrton Senna, Nigel Mansell, so diese ganzen Leute, da ist der schon auch noch mitgefahren, aber da war der schon so ein bisschen auch über seinen Zenit irgendwie drüber, würde ich sagen. Also ich glaube, ich habe den schon noch irgendwie so zum Fahren sehen, aber jetzt auch nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Hm. Ich bin aber schon mehrmals mit meinem eigenen Auto auf der Nordschleife durch die Lauda-Links-Kurve gebrettert, in der er den Unfall hatte. Cool. Sehr schnelle Kurve, wo man nicht so wie er in die Leitplanke krachen möchte. Ja, mittlerweile ja gestorben. Hatte, glaube ich, dann am Ende doch auch irgendwie gesundheitliche Probleme noch so ein bisschen als Nachwirkung von seinem Unfall damals. Ja, aber klar, ich habe ihn natürlich auch in erster Linie jetzt so als Formel-1-Experten im Fernsehen irgendwie mit seiner roten Kappe da immer wahrgenommen. Und ich glaube, mit der Airline hat er ja auch nicht richtig, also was heißt, wie soll man das jetzt sagen? Also ich glaube, es ist ja mal ein Lauda Air-Flugzeug abgestürzt. Und irgendwann hat er die Airline, glaube ich, auch verkauft an, weiß ich jetzt nicht.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Da weiß ich, bin ich nicht so drin in dem Fluggesellschaften-Ding.
Nee, ich auch nicht. Ist so. Mir auch nicht nachhaltig genug.
Ja, jetzt, wo du es sagst, finde ich das auch schwierig. So, SNL startet. Am 11. Oktober 1975 begann eine neue Ära der Comedy. Die erste, Saturday Night Live, okay. Die erste Folge von Saturday Night Live flimmerte über die amerikanischen Fernsehgeräte und feuerte immer wieder den Startschuss für unzählige Karrieren ab. Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi, Billy Crystal, Eddie Murphy, Will Ferrell und. Ja, ich kenne nur RTL Samstagnacht.
Ja, aber das war schon so mehr oder weniger eine 1:1 Kopie davon, oder?
Ja.
Ich habe also dieses amerikanische Saturday Night Live, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Und auch wenn ich jetzt so alte Folgen davon sehe, keine Ahnung, irgendwie so richtig warm werde ich damit nicht. Aber ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen, glaube ich, weil, also RTL Samstagnacht dagegen fand ich halt mega geil damals und finde ich auch bis heute noch, wenn du dir so alte Sachen anguckst, Zwei Stühle, eine Meinung zum Beispiel oder so. Oder hier irgendwie Mirko und Nonchef immer mit diesem bescheuerten, als Pirat, mit diesem Haken auf der Schulter und so.
Ja, war sehr lustig. Also wobei ich fand die erste Phase, die erste Phase fand ich besser und dann haben die ja irgendwann gewechselt. Sie ja, ist ja Esther Schweins, glaube ich, rausgegangen. Dafür ist Tanja Schumann, glaube ich, gekommen. Dann ist noch irgendjemand gegangen, dafür ist Tommy Krappweiß gekommen. Ich fand die Originalbesetzung fand ich am besten. Die fand ich lustig.
Ja.
Kentucky schreit ficken.
Ja. Also ist schon, also wenn man sich das heute anguckt, ist schon krass, finde ich.
Also es ist schon krass grenzwertig, ne? Muss man auch einfach mal ganz klar sagen.
Ja, unbedingt.
Da ist der eine oder andere sehr unkorrekte Dings.
Ja, ja, da absolut. Aber wenn man sich das halt nochmal vergegenwärtigt, was halt, also was, wo der Sender auch damals gesagt hat, nee, ist okay, mach mal.
Ja.
So, da bist du.
Aber hatten wir ja neulich schon, wo wir darüber gesprochen haben, Kentucky Fried Chicken, der Kentucky Fried Movie. Nee, wie hieß der? Kentucky Fried Chicken.
Der Movie, genau. Der Kentucky Fried Movie,
ja. Ja, genau. Der ja auch hardcore politisch unkorrekt war.
Ja.
Also den dürftest du heute, glaube ich, gar nicht mehr irgendwo zeigen. Würdest du direkt in den Knast kommen.
Ja, dürfen schon, aber ja. Ja, keine Ahnung, waren halt andere Zeiten. Aber ja, wie gesagt, also dieses Saturday Night Live Ding, also klar, das hat, ne, wieder, stand ja auch schon im Text, also es haben natürlich wahnsinnig viele Leute von da aus irgendwie ihre Karriere gestartet. Das ist schon krass, aber jetzt so zum selber zu gucken, weiß ich nicht, finde ich das bis heute nicht so, weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, muss man irgendwie dann doch eher Muttersprachler sein, auch für die Jokes und so.
Ja, ich glaube auch. Also was ich immer ganz gerne gesehen habe, die hatten immer coole Musikauftritte da. Also wirklich krasse Leute, die da aufgetreten sind. Das habe ich immer gerne geguckt.
Ja, das stimmt.
So, letztes Ereignis von 1975. Ui. 1975 ist auch das Erscheinungsjahr der Filmzeitschrift Cinema, des Feinschmecker-Magazins mit dem naheliegenden Namen Der Feinschmecker und dem wichtigsten aller Magazine, Yps. Ohne Yps wüssten wir nicht, was ein Gimmick ist, was Urzeitkrebse sind, wie ein Solarzeppelin funktioniert und hätten nie ein Abenteuerzelt versucht, im Garten oder im Wald zu übernachten. Habt ihr eure Mitgliedsausweise für den Agenten- und Detektivclub noch? Yps fand ich geil. Und da frage ich mich, warum gibt es das nicht mehr?
Ja, keine Ahnung. Es gab ja noch mal irgendwann so ein Revival, oder? War das nicht? Das ist wahrscheinlich auch schon nicht 10 Jahre her oder so. Aber ich meine, dass es noch mal so einen Versuch gab, das irgendwie wieder neu aufzulegen. Weil, ja, man wundert sich ja, und nicht zuletzt, ich arbeite ja auch für eine Firma, die immer noch auch mit Printheften Geld verdient, was sich so alles über die Jahre halt an Printmagazinen auch gehalten hat, ne? Und was, also ich denke mir immer, das wird ja nicht da irgendwie entweder am Supermarkt oder im Regal, im Kiosk liegen und produziert werden, wenn nicht irgendwer damit auch Kohle verdient.
Ja.
Und dass da jetzt ausgerechnet Yps irgendwie es nicht geschafft hat, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es
wahrscheinlich wirklich, war es zu aufwendig.
Ja, ich glaube, man unterschätzt wirklich, dass du hast abgesehen natürlich von den reinen Produktionskosten für das Heft, musst du immer noch dieses Zeugs da irgendwie mit dazu packen. Plus, das macht, glaube ich, auch den ganzen Transport und die Lagerung viel aufwendiger, weil du kannst die Hefte ja nicht einfach so übereinander stapeln, sondern das, weißt du,
plus, das ist
ja
so ein... Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Früher gab es halt nicht solche Regularien wie, hey, das sollte nicht gesundheitsschädlich sein und hey, die Teile sollten nicht so klein sein, dass sie verschluckt werden können. Also ich glaube, dass da eher die Regularien der aus Deutschland da so ein bisschen die Schwachstelle waren.
Das
könnte ich mir vorstellen.
Ja, kann auch sein, dass es einfach heutzutage noch teurer wäre, da diese Gimmicks mit reinzupacken. Aber ich muss sagen, ich habe es nie, also für mich war das nie ein Riesenthema. Mich hat das nie interessiert. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben 2 Yps-Hefte gekauft oder so. Das eine war das,
die Uhrzeitkrebse?
Nein, das Fernrohr, mit dem man um die Ecke gucken konnte. Also nicht Fernrohr, sondern so ein um die Ecke guck-Ding. So ein,
okay.
Ja.
Hat aber irgendwie auch nicht so da um die Ecke geguckt?
Naja, ich
wollte halt Schwein.
Aber ja, es hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Also nee, keine Ahnung, ich war nie so der Bastel-Nerd und so. Ich dachte so, ja, weiß ich
nicht. Ich auch nicht. Und ich war auch nicht der Filigranste, muss man einfach dazu sagen. Und ich habe, glaube ich, ganz viele dieser Yps-Sachen habe ich schon beim aus der Packung geholt kaputt gemacht.
Aber vielleicht ist es auch das. Vielleicht sind wir gar nicht, also vielleicht war das bei vielen Leuten so und das ist so, es gibt so einen Mythos um dieses Konzept, aber es hat in der Realität nie so richtig funktioniert und deswegen
haben ich kann mich daran erinnern, weil dieses Zelt kenne ich auch noch und das war ja nichts anderes als einfach nur so eine Plastikfolie,
ja,
wo man dann einen Stock reinstecken sollte und ich habe das halt, als ich es aus der Hülle geholt habe, habe ich es halt schon kaputt gemacht, weil es halt einfach nur so eine dünne Plastikfolie war, es war richtig dumm, aber hey. Ich würde es mir wiederholen. Also, Yps, geht mal wieder an den Start. Ich kaufe euch. Ich kaufe es mir jede Woche. Sehr ja, schön. Das war dein Geburtsjahr. Hast du viele Dinge wiedererkannt, mit denen du aufgewachsen bist?
Boah, also viele, viele wichtige Themen, die auch heute noch eine Rolle spielen. Also,
aber krass ist, wir hatten diesmal musiktechnisch war 1975 nicht so krass, ne? Doch, habe ich habe es überlesen. Oh, scheiße. Wir müssen noch eine Sache machen, so, weil das ist auch alles genau deins. Sex Pistols, Iron Maiden und Bohemian Rhapsody. Als noch namenlose Band traten die Sex Pistols Anfang 1975 auf einer Party auf, während 1975 Iron Maiden gegründet wurde und für den heutigen Ohrwurm sorgt der Fakt, dass Queen in diesem Jahr Bohemian Rhapsody veröffentlichten. Als die Plattenfirma-Bosse den Song zum ersten Mal hörten, schrillten bei ihnen damals die Alarmglocken. Sie glaubten nicht daran, dass Radiosender dieses überlange Stück mit einer Länge von rund 6 Minuten spielen würden. Deshalb wollte der Mittelteil inklusive Opernpassage gestrichen werden. Aber als ein Radio-DJ den Song 12-mal in einem Wochenende komplett spielte und die Resonanz gigantisch gut war, gab es auch keine Diskussion mehr über die Länge oder den Opernpart im Mittelteil.
Ja. Okay, warte, ich sag sofort was dazu, gib mir kurz 10 Sekunden. Ich muss hier eben meine Katze aus dem Dings lassen. So.
Bohemian Rhapsody.
Ja, also ich habe ja neulich schon mal gesagt, ich habe ja lange Queen für eine der überschätztesten Bands der Welt gehalten. Da ich meine Meinung mittlerweile ein bisschen revidiert. Ja, Bohemian Rhapsody, ja, keine Ahnung.
Ist doch das Song aus dem Wayne's World Film, ne?
Ich habe Wayne's World nie gesehen, keine Ahnung.
Das ist das mit Mamma Mia, ne?
Ich glaube ja.
Ja, dann ist das aus dem Wayne's World Film. Dann kenn ich es auch.
Gut, haben wir das schon mal geklärt. ja, Iron Maiden und so, ja, das ist halt tatsächlich alles nicht meins. Also,
nee, auch nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen. Weder mit Sex Pistols noch mit Iron Maiden.
Nee, aber 75 kam bestimmt auch ein geiler ABBA-Song raus. Das wäre dann eher meins.
Ja, Oder Bonnie M.
Ja, Frank Farian hat aber schon auch schon Musik gemacht.
Ja,
ne?
Ja, cool. Das war 1975. Nächste Woche geht's weiter mit 1976. Wird großartig. Da bist du dann ein Jahr alt. Ich bin dann schon 5. Und dann geht's ab.
Sehr schön.
Cool. An dieser Stelle auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.